die Trennung zwischen der Beihilfe zur Selbsttötung. Die Selbsttötung ist keine Straftat. Damit ist juristisch auch die Unterstützungshandlung zur Selbsttötung straffrei. Würde ich schon sagen, auch in der juristischen Welt und der Gesellschaft generell als Paukenschlag zu bezeichnen ist, dass eben zum Beispiel man nicht begründen muss wegen einer Erkrankung oder wegen eines Schmerzzustandes möchte ich sterben, sondern dass es wirklich nur darum geht, ist dieser Wille eigenverantwortlich frei erfasst.
Suizide sind ein Thema, das uns alle angeht und nur weil wir jetzt, ich sag mal, Rechtsmediziner sind, die auch entgegen der allgemeinen Annahme, wir hätten nur mit Verstorbenen zu tun, klar zu verneinen ist.
Herzlich willkommen zum Podcast Lebensmüde. Gespräche über Suizid und Todeswünsche. Wir sprechen hier über Suizidgedanken und Todeswünsche bei alten und kranken Menschen. Wir wollen Hilfen geben, wie Sie als An- und Zugehörige sowie Beschäftigte im Gesundheitswesen damit umgehen können. Die Themen rund um Todeswünsche, Sterben und Suizid können emotional sehr herausfordernd sein. Wenn du denkst, dass dich das betreffen könnte, höre die Folge bitte zusammen mit einer weiteren Person. Falls du merkst, dass es dir emotional einfach zu viel wird, mache eine Pause. Hilfsangebote für dich und dein Umfeld findest du in der Folgenbeschreibung, so auch die telefonseelsorge.de, die jederzeit erreichbar ist, telefonisch und per Chat. Und nun wünschen wir dir ermutigende Impulse beim Zuhören.
Hallo Oliver.
Hallo Philipp.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht's so gut, aber ich könnte ein bisschen Entspannung brauchen. Aber wie entspannst du eigentlich?
Mein Tag war gestern gut und gestern Abend habe ich wieder einen Tatort geguckt. Einen Krimi schaue ich sehr gerne und ich habe da auch einen Lieblingstatort, den ich
okay.
immer schaue.
Welcher ist das?
Das ist der Münster-Krimi.
Okay, besondere Figur dabei?
Ja, da gibt es eine Rechtsmedizinerin, die finde ich relativ lustig, deswegen okay. gucke ich den gerne.
Das passt ja sehr gut. Wir haben heute zwei Rechtsmediziner hier im Studio und ich darf euch herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid. Und ich darf euch Dr. Sarah Kölzer vorstellen. Sie hat in Marburg Medizin studiert, hat dann die Facharztweiterbildung am Institut für Rechtsmedizin hier in Frankfurt gemacht und ist seit 2021 Fachärztin in der Rechtsmedizin. Hat zwei Kinder und forscht zu Suiziden und anderen Themen aus der Forensik, also der Rechtsmedizin. Und gemeinsam mit unserem zweiten Studiogast ist sie Unterrichtsbeauftragte und hat große Freude an der interdisziplinären Aufarbeitung von Themen in Praxis und Wissenschaft. Und ihr zentraler Satz, den sie uns mitgebracht hat, mehr Fürsorge und Hinwendung innerhalb der Gesellschaft statt leichtere Auswege aus der individualisierten Einsamkeit. Herzlich willkommen, Sarah.
Ja, hallo.
Und ich stelle euch den zweiten Gast vor, Peter-Jan Kabira. Er hat Medizin in Freiburg studiert, war 2 Jahre lang Mitglied im geschäftsführenden Vorstand, davon 1 Jahr Präsident der BVMD mit enger Anbindung an den bundespolitischen Berliner Alltag. Derzeit Arzt in Weiterbildung zum Facharzt für Rechtsmedizin und nebenberuflich studiert er noch Jura an der Fernuni Hagen. Im Institut mit Schwerpunkt Medizinrecht in Lehre und Forschung und unter anderem auch zum Thema des assistierten Suizids. Er ist Unterrichtsbeauftragter am Fachbereich für Medizin der Uniklinik in Frankfurt, gemeinsam mit Frau Kölzer. Er sagt, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Beihilfe zur Selbsttötung hat den Freiheitsgedanken des Grundgesetzes im Gegensatz zur vorherigen bevormundenden Regelung des Bundestags in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte gerückt. Herzlich willkommen.
Schönen guten Mittag.
Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sprechen auch über den assistierten Suizid und wollen da erstmal hören für unsere Hörenden, wie ist denn da im Moment die Rechtslage? Was ist in Deutschland erlaubt? Was ist möglich?
Also der assistierte Suizid oder die Beihilfe zur Selbsttötung, das ist ein anderer Begriff, den man sehr oft hört, ist seit 2020 durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland straffrei, wobei man auch dazu sagen muss, dass er davor in vielen Fällen auch straffrei war, bis auf eine kleine Zwischenzeit, wo der Gesetzgeber die geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung, das war nämlich das, was das Verfassungsgericht auch konkret zu beurteilen hatte, verboten hat. Also alle.
Ich unterbreche an der Stelle schon mal. Was heißt geschäftsmäßige Suizidbeihilfe?
Also der Gesetzgeber wollte insbesondere Organisationen wie Sterbehilfevereine, also Organisationen, die darauf angelegt sind oder ausgelegt sind, assistierte Suizide durchzuführen oder die zu ermöglichen, die wollte er verhindern. Mhm. Und deshalb hat er den Begriff geschäftsmäßig eingeführt in das Strafgesetzbuch und gesagt, dass eben die geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung, wenn man das bedeutet dann, wenn man das mehrfach macht mit einer gewissen Absicht, das eben regelmäßig zu machen, es muss kein Gewinn da sein, aber diese Regelmäßigkeit, wenn das erfolgt, dann ist das verboten und steht unter Strafe.
Mhm. Okay.
Stand unter Strafe.
Stand unter Strafe. Und jetzt, was bedeutet assistierter Suizid? Was ist der Unterschied zu dem nicht assistierten Suizid dann?
Also der wesentliche Unterschied ist, Suizid allgemein, dass sich selbst das Leben nehmen, also aus juristischer Sicht, dass sich die Tötungshandlung, das klingt jetzt sehr juristisch, aber dass sich die Handlung, mit der ich den Tod herbeiführe, eben nicht auf jemand anderes beziehe, sondern erstmal auf mich selber. Also ich nehme mir selber das Leben. Und der Suizid allgemein, dass die Handlung komplett durch einen selber durchgeführt wird. Das heißt, ich überlege mir die Methode, ich habe einen Sterbewunsch und ich überlege mir die Methode, ich bereite sie vor und führe den Suizid dann auch durch. Mhm. Und die Beihilfe zur Selbsttötung oder der assistierte Suizid tritt dann in Kraft, wenn jemand Drittes, der nicht selber sterben will, jetzt dazu tritt und sagt, ich helfe dir dabei. Ich habe eine Methode, ich suche dir was raus und ermögliche dir dann den Suizid anders, einfacher, schmerzfreier oder so durchzuführen.
Mhm. Und das ist dann das, was Sterbehilfeorganisationen beispielsweise anbieten.
Genau. Da viele Suizide in Deutschland ja mit verschiedenen Methoden durchgeführt werden, was die Menschen an Zugriffsmöglichkeiten haben, um sich das Leben zu nehmen, gibt es den Wunsch bei Menschen, dass sie eben insbesondere medikamentöse Hilfe, also Medikamente verabreicht bekommen wollen, um schmerzfrei und friedlich einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen, anstatt anderer Suizidmethoden, die sie selber anwenden müssen, sich auszusuchen. Und dafür kontaktieren sie eben Sterbehilfevereine. Aber es ist muss nicht. Also der assistierte Suizid muss nicht ärztlich sein. Also das Strafrecht sieht jetzt hier nicht vor, dass das jetzt nur ein Privileg ist, das Ärzte haben. Dass nur Ärzte assistierten Suizid begehen dürfen. Und es müssen auch nicht Medikamente sein, sondern das meint grundsätzlich erstmal jede Hilfe, die ein Dritter leistet, damit ein anderer mit einem Sterbewunsch sich das Leben nehmen kann.
Jetzt ist das für manche Hörer wahrscheinlich relativ überraschend, dass das so frei möglich ist, dass die Leute eigentlich nicht mehr in die Schweiz oder nach Holland oder irgendwo anders hinfahren müssten oder wo das erlaubt ist und das ist in Deutschland erlaubt. Andererseits gibt es aber doch Hindernisse, in Anführungszeichen, oder Voraussetzungen, auch wenn das Bundesverfassungsgerichtsurteil sehr lang ist, aber man kann, glaube ich, drei wesentliche oder vielleicht sogar vier Punkte rausziehen, wo man sagt, das sind die Voraussetzungen, dass jemand das machen kann, straffrei machen kann.
Also, was man dafür erstmal grundsätzlich verstehen muss für die juristische Beurteilung, die auch das Verfassungsgericht zugrunde gelegt hat, ist die Trennung zwischen der Beihilfe zur Selbsttötung. Die Selbsttötung ist keine Straftat. Damit ist juristisch auch die Unterstützungshandlung zur Selbsttötung straffrei. Weil wo keine Straftat ist, kann auch jede Unterstützungshandlung nicht bestraft werden, wenn es an der Haupttat fehlt. Das ist auch was, das hat das Verfassungsgericht nicht neu eingeführt, sondern diese Prämisse hatten wir schon lange. Die Frage war, wo ist die Grenze zwischen einer frei verantwortlichen Selbsttötung, zu der die Beihilfe straffrei ist, also jede Hilfe, die ich da leiste, ist straffrei, weil es gar keine Straftat darstellt, sich das Leben zu nehmen. Und wo ist die Grenze zur Tötung auf Verlangen einerseits oder zu Handlungen, man nennt das in mittelbarer Täterschaft, dass ich also unter zum Beispiel Täuschung oder Ähnlichem jemanden dazu bringe, dass er die letztendlich todbringende Handlung selber durchführt, aber ihn durch Täuschung oder so dahin bringe, dann spricht man natürlich nicht mehr von einer frei verantwortlichen Selbsttötung, sondern kommt in den Bereich des Strafbaren.
Lass uns das mal praktisch machen. Wie könnte das aussehen? Also ich sage jemandem, du trinkst den Trink, dass du gut schlafen kannst und tatsächlich ist ein Gift drin.
Genau, das wäre natürlich eine ganz klare Täuschung, weil die Person ja gar keinen Sterbewille hat. Mhm. Da würde die todbringende Handlung die Person zwar selber durchführen, aber das wäre ein Fall der sogenannten mittelbaren Täterschaft. Also ich nutze den, der stirbt dann gegen sich selber, weil der trinkt's, aber eigentlich hat es ja dahinter, der den Plan hat und dann wird auch der bestraft wegen des Totschlags oder des Mordes.
Mhm. Okay.
Und das ist die wichtige Abgrenzung zu sagen, wenn ich irgendwie solche Mechanismen ausnutze, ist es nicht frei verantwortlich. Oder, und das ist das, worauf das Verfassungsgericht eben einen sehr großen Wert gelegt hat, da den Rahmen zu verschieben, wenn der Entschluss, also wenn ein Sterbewunsch vorhanden ist, und es dann um die Frage geht, ist dieser Entschluss frei verantwortlich getroffen? Ich hatte jetzt gerade das Extrembeispiel der Drohung oder der Täuschung verwendet, aber der sehr viel häufigere Fall ist die Frage, hat die Person selbst, ist sie in der Lage, die Entscheidung zu verstehen, die Konsequenzen der Entscheidung zu verstehen und kann sie ihr Handeln danach ausrichten? Das ist der wesentliche Punkt. Also ist eine tiefer Einsichtsfähigkeit und Urteilsfähigkeit geprägte Wille da, der auch auf Dauerhaftigkeit angelegt ist. Das ist, was das Verfassungsgericht auch noch erwähnt hat. Also es benutzt ja auch Begriffe, die weitreichender sind als das, was wir sonst für zum Beispiel eine medizinische Behandlung erfordern, sondern ich brauche eine Klarheit der Konsequenzen, ein Wissen über die Alternativen, eine Dauerhaftigkeit. Es geht nicht, dass der Sterbewunsch nur ein Tag da ist und ich dann das als frei verantwortlichen Sterbewunsch deklariere und dazu dann die Beihilfe leiste. Und es muss eben von einer besonders tiefen Einsichtsfähigkeit geprägt sein.
Vielen Dank. Jetzt hast du gerade den Punkt Dauerhaftigkeit erwähnt, also informiert, dass die Leute frei verantwortlich sind und dann die Dauerhaftigkeit. Und da ist die Frage, da steht ja im Bundesverfassungsgericht kein Zeitraum drin. Und das, so wie ich Juristen erlebe, wird das auch nicht festgelegt. Aber was würdest denn du sagen, was da ganz grob ein Zeitraum wäre, dass man von dauerhaft sprechen kann?
Eine Einschätzung, die ich teilen würde, die manche auch haben, ist, dass erkennbar sein muss, dass das mehrfach reflektiert wurde, dass die Situation, dass es die Chance gab, auch in verschiedenen emotionalen Zuständen die Situation zu erfassen, sich der Konsequenzen und der Unumkehrbarkeit bewusst zu sein und dass man das auch trotzdem gezielt offen lassen muss, weil die Lebensrealität unterschiedlich ist, wenn man dann doch anschaut, habe ich eine schwerwiegende Erkrankung mit einem Progress und ich möchte dann doch relativ zeitnah diesen Wunsch fassen, kann ich darunter trotzdem eine Dauerhaftigkeit erkennen, wenn sie auch nur wenige Tage oder Wochen umfasst, während es in anderen Situationen eventuell nicht ausreichend sein kann, zu sagen, ich habe wenige Tage oder wenige Wochen nur, sondern das ist trotzdem was, wo ich die Situation berücksichtigen würde.
Also Erkrankung mit Progress heißt eine Erkrankung, die fortschreitet.
Genau,
die
eine Krebserkrankung zum Beispiel.
Fortschreitet, genau. Ja, genau. Das nur als Erklärung für die Hörenden.
Da würde ich einen Punkt noch ergänzen, und das ist auch was Wesentliches und das ist wahrscheinlich auch mit der Paukenschlag, den das Bundesverfassungsgericht eigentlich gegeben hat. Denn wie ich schon gesagt habe, diese Auslegung, im Grunde haben wir schon lange die Einschränkung des Gesetzgebers mit der Geschäftsmäßigkeit, die war nur ein paar Jahre da. Aber eine der großen Änderungen, die das Verfassungsgericht gebracht hat, ist, dass für die Beurteilung des Ganzen die Motive der einzelnen Personen keine Rolle spielen dürfen. Das ist eine wesentliche Neuerung und das, was, würde ich schon sagen, auch in der juristischen Welt und der Gesellschaft generell als Paukenschlag zu bezeichnen ist, dass eben zum Beispiel man nicht begründen muss wegen einer Erkrankung oder wegen eines Schmerzzustandes möchte ich sterben, sondern dass es wirklich nur darum geht, ist dieser Wille eigenverantwortlich frei erfasst und nicht darum geht, was ist das Motiv der Person dahinter. Dieses entzieht sich dem Staat und der Beurteilung irgendeines Dritten und ist nur der Person selber zugänglich und die Beurteilung des Motivs ist eben Ausdruck der Freiheit, die das Grundgesetz den Menschen auch gibt.
Und das haben ja manche auch kritisiert, dass es keine Altersgrenze gibt, keine Erkrankungssituation wie in Holland, also nur bestimmte Erkrankungen. Menschen mit bestimmten Erkrankungen dürfen assistierten Suizid in Anspruch nehmen. Ja, danke, dass du da nochmal drauf hingewiesen hast. Ein Punkt müssen wir kurz noch abklären. Was ist Töten auf Verlangen und was wäre die Abgrenzung?
Es ist leichter gesagt als getan. Die Abgrenzung ist, dass der letztendlich todbringende Akt beim Sterbewilligen selber liegen muss. Also die Handlung, die schlussendlich den Tod bringt und verursacht, diese Handlung muss der Sterbewillige selber vollziehen.
Beim assistierten Suizid. Oder auch beim nicht assistierten Suizid, das wäre Suizid. Und jetzt Töten auf Verlangen.
Denn da ist es so, bei der Tötung auf Verlangen ist der letztendlich todbringende Akt durch einen Dritten durchgeführt. Und das ist im deutschen Strafrecht dann eine Tötung, also eine Tötung eines anderen Menschen ist strafbar. Es ist zwar ein geringerer Strafmaß als der Totschlag. Wenn ich dem ernstlichen Verlangen nachgebe und jemand anderem auf sein ernstliches Verlangen hin töte, werde ich weniger bestraft, aber ich werde bestraft in Deutschland dafür.
Okay, also nur um das mal vielleicht aus meiner Erfahrung so, haben mir immer Leute gesagt, Herr Dott, geben Sie mir doch die Todesspritze. Und da habe ich gesagt, nein, das darf ich nicht. Das wäre Töten auf Verlangen.
Genau, wenn Sie die Spritze auch abdrücken würden am Ende.
Wenn ich es machen würde, genau. Und wenn die betroffene Person es aber selber macht, sich selber das spritzt, dann ist dasselbe Mittel, in dem Fall dann Suizid.
Genau, also das wäre eine klassische Methode im ärztlich assistierten Suizid. Der Arzt beschafft das Medikament, das in einer Dosierung sicher tödlich wirkt. Der Patient muss aber den letzten Handgriff durchführen, damit das Medikament auch verabreicht wird. Mhm. Wobei, und das ist dann ein Punkt, dass auch da die Grenzen sich verschieben und einer der wesentlichen Punkte ist, wo die Gesetzgebung weiter drauf eingehen muss und wird und auch die Rechtsprechung, da zunehmend die Frage aufkommt, was machen Menschen, die beispielsweise ihre Hände nicht mehr bewegen können? Mhm. Wie können die ihr Recht auf selbstbestimmtes Sterben als Teil des selbstbestimmten Lebens wahrnehmen, wenn sie den letztlich todbringenden Akt nicht mehr vollziehen können? Und das ist eine große Debatte, die im Moment geführt wird und wozu wir in zeitnah wesentliche Urteile wieder erwarten können.
Mhm. Okay.
Ja, dann erstmal danke für die Einordnung der Begrifflichkeiten und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Frage an dich, Sarah, wie wirkt sich denn jetzt das Urteil auf die Praxis aus?
Also es ist so, dass das Urteil, wie wir ja gehört haben, natürlich auch sehr juristisch ist, ein sehr juristisches Thema ist, auch sehr komplex zu verstehen ist. Ja, dass man aber sagen muss, dass dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts letztlich zwar jedem das Recht auf das selbstbestimmte Sterben einräumt, das ist vielleicht so das Gute für den einen oder anderen, je nachdem, wie man es betrachtet, aber die Voraussetzung ist eben, dass der Beschluss dafür frei verantwortlich gefasst ist. Das Urteil liefert aber keine konkreten Handlungsanweisungen. Ne? Also wir haben im Prinzip für die Praxis ergeben sich daraus keine konkreten Handlungsanweisungen für diejenigen, die damit betraut sind, also für medizinisches Personal, für die gesamte Gesellschaft im Grunde genommen. Gerade wenn wir jetzt mit dem Begriff Freiverantwortlichkeit, wo der Peter Jan garantiert auch noch was zu sagen wird, ist es so, dass es da eben keine Instrumente gibt, sozusagen, mit denen man in der Praxis sicherstellen kann, dass diese freiverantwortliche Entscheidung so gefällt wurde. Ne? Also diese Bedingungen dafür, dass die ausreichend abgeklärt sind. Und auf der anderen Seite ist es so, wir haben jetzt hier über Sterbehilfeorganisationen eben auch schon das angerissen. Und es gibt aber auch keine Sicherstellung, dass diejenigen, die diesen Sterbewunsch haben und so einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen wollen, Mitglieder in Sterbehilfeorganisationen sind, dass die in einem umfassenden Maße auch über die Alternativen aufgeklärt wurden. Auch dafür gibt es noch keinerlei gesetzlichen Regelungen. Also so gesehen ist es im Moment, dadurch, dass diese Regelung fehlt, ein sehr niederschwelliges Angebot für jeden Einzelnen und womit sich jeder Einzelne dann auch auseinandersetzen muss.
Wir kommen später nochmal darauf, dass ja im Bundestag auch das im Gespräch war, da ein Gesetz zu machen, wie es da weitergehen könnte, aber vielleicht erstmal die Situation im Moment in Deutschland. Es gab eine Veröffentlichung jetzt oder mehrere Veröffentlichungen von Frau Privatdozentin Gleich in München, die ja einiges auch an Zahlen über die assistierten Suizide in München schon veröffentlicht hat. Vielleicht könnt ihr es den Hörern kurz mal sagen, was kam da Wichtiges raus, und was ist eure Einschätzung, und danach können wir über Zahlen aus Frankfurt sprechen.
Also zusammenfassend kann man sagen, dass die Autoren der Münchner Arbeitsgruppe festgestellt haben, und das muss man sagen, korreliert auch zu den nicht validen Zahlen, die es zu den assistierten Suiziden in Gesamtdeutschland gibt, dass es einen Anstieg im untersuchten Zeitraum gegeben hat. Einer der wesentlichen Kernpunkte der Veröffentlichungen war, dass man im Prinzip als Kritikpunkt herausstellen kann, dass in einem relevanten Teil, in dem Fall waren es jetzt 17 von 37 der assistierten Suizide, die erfasst wurden, dass da im Endeffekt eine Person, also ein Arzt, eine Ärztin, alle Funktionen innehatte, also von der initialen Beratung etc., die ganzen Rahmenbedingungen dafür zu setzen, bis hin zum Durchführen des assistierten Suizids und dann am Ende auch die Leichenschau durchzuführen und die Todesbescheinigung auszustellen. Also dass es da kein Vier-Augen-Prinzip gab, dass es alles in einer Hand lag und man auch, muss man sagen, kritisch hinterfragen muss, inwieweit da auch sichergestellt wurde, dass die Entscheidung frei verantwortlich getroffen wurde. Das war einer der Kernpunkte. Es gab noch eine ganze Reihe weiterer Erkenntnisse. Es ist die Frage, wie detailliert wir darauf noch eingehen wollen. Aber das ist, denke ich, einer der Kernpunkte.
Ich hatte noch so in Erinnerung, das, was Peter Jan vorhin gesagt hat, diese Dauerhaftigkeit, war ich an manchen Stellen überrascht. Ich glaube, 2 Wochen waren in einem
Genau, also es waren insgesamt, in meinem Empfinden, ein relativ kurzer Zeitraum zwischen dem Prinzip Erstellung des Gutachtens, wenn man so will, hinsichtlich des Entschlusses zum assistierten Suizid und der letztendlichen Durchführung. Da war der Durchschnittswert 23 Tage. Mhm. Und der Median, und da sieht man auch mal den Unterschied, der Median lag bei 7 Tagen und der kürzeste Zeitraum war ein Tag.
Für alle, die Statistik nicht mehr so vor Augen haben, der Median war die Hälfte aller Fälle waren, glaube ich, dann heißt kürzer als 7 Tage. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, also wenn man die Dauern sozusagen chronologisch aufreiht sozusagen, dann ist das genau der mittlere mhm. insgesamt 37 mhm. ja. Werte. Ja.
Okay. Das heißt, die Hälfte aller assistierten Suizide, die Münchner Arbeitsgruppe da untersucht haben oder waren ja klar dokumentiert, sind ja alle Suizide in bestimmten Jahren, war das Gutachten bis zur Durchführung des Todes in 7 Tagen.
So ist es.
Boah. Und da ist das, was du vorhin gesagt hast, verschiedene emotionale Phasen durchzumachen und das wirklich gut erwogen zu haben, kann man in 7 Tagen, glaube ich, im Allgemeinen nicht ausgehen. Und das zweite Erschreckende, was ich fand, unter diesen ganzen Menschen, die sich in München ein assistiertes Leben genommen haben, war nur eine einzige Person, die eine Lebenserwartung von unter 6 Monaten hatte. Also das fand ich das Erschreckende, dass die allen anderen hatten zwar einige Erkrankungen, aber keine, die jetzt relativ schnell zum Tode führte.
Ja, das ist richtig. Also es sind, wie gesagt, einige Punkte, die im Prinzip die Münchner Arbeitsgruppe da herausgearbeitet haben in diesen Veröffentlichungen und das ja auch gerade nochmal auch mit dem Fokus auf die Freiverantwortlichkeit auch nochmal klar wurde, dass bei denjenigen, die, ich sag mal, einem Ausmaß psychiatrische Erkrankungen hatten, die sich auf die Freiverantwortlichkeit auswirken können. Ja, mhm. beispielsweise eine akute wahnhafte Störung jetzt, ne, wo jemand die Realität nicht mehr erkennt, beispielsweise, oder jemand in einer hochgradigen akuten depressiven Episode, ja, dass da in diesen Fällen die Begutachtung in keinem Fall durch jemanden durch einen Facharzt oder Fachärztin für Psychiatrie erfolgte, wo man auch da kritisch hinterfragen muss, ist diese Freiverantwortlichkeit wirklich auch in ausreichendem Maß überprüft worden.
Und da haben wir jetzt auch die zwei Fälle oder Verfahren gehabt, wo zwei Menschen, zwei Sterbehelfer in Deutschland verurteilt wurden.
Ja.
Auch wegen nicht ausreichend geprüfter Freiverantwortlichkeit oder wie kann man es, was könnt ihr dazu sagen?
So würde ich das schon sagen, oder ausreichend geprüft, da kann man sich drüber streiten, aber mit einer falschen Endabwägung, so würde ich es sagen. Also in einem Fall, wenn ich mich nicht ganz täusche, war der Arzt selbst auch Facharzt für Psychiatrie. Mhm. Also der ist nicht eine rein formale Qualifikationsfrage, und das ist auch, glaube ich, wichtig zu betonen, wenn man sich beide Urteile liest. Es wird sich der Einzelfall durch die Gerichte sehr genau angeschaut. Also es geht nicht schemenhaft oder standardisiert, sondern das sind wirklich umfassende Strafverfahren, bei denen sehr genau geschaut wird, was hat der Arzt gewusst, unter welchen Umständen hat er welche Entscheidung getroffen und wie sehr kann man das in dem Rahmen, den das Verfassungsgericht bietet und den der Alltag und die Realität dann so mit sich bringt, schlussendlich noch verantworten oder auch nicht mehr. Und in zwei Fällen kam der Entschluss, dass es nicht mehr verantwortbar ist. In beiden Fällen aufgrund von einer psychischen Erkrankung. Einmal war es eine akute paranoide Schizophrenie, auch mit psychotischen Anteilen, also und Wahnideen, also fehlerhafte Realitätswahrnehmung und weiteren Symptomen zu dem vorliegenden depressiven Episode. Und im anderen Fall war es meines Wissens nur eine depressive, also nur in Anführungsstrichen, oder primär depressive Episode und ich glaube auch Ängste, die aber doch so schwerwiegend waren und akut in dem Zeitraum, dass auch da gesagt wurde, dass hier an der Dauerhaftigkeit Zweifel besteht. Die Depression per se muss kein Ausschlusskriterium sein, aber wenn die Depression akut ist, ist es natürlich eines der Symptome, dass Sterbewunsch einfach ein Krankheitssymptom ist. Und das wird dem anderen Arzt zur Last gelegt, dass er das nicht ausreichend berücksichtigt hat und trotzdem den assistierten Suizid durchgeführt hat.
Jetzt haben wir über die Situation in München gesprochen und der Arbeitsgruppe vor Ort. Lassen sich denn Ähnlichkeiten hier in Frankfurt feststellen bei den Fällen?
Also man muss dazu sagen, dass die Auswertung bisher noch andauert. Also wir haben jetzt noch keine abschließende statistische Auswertung gemacht. Gleichwohl ist es so, dass wir seit Jahren auch mit dem Gesundheitsamt hier der Stadt Frankfurt sehr eng kooperieren und sich da schon auch zum einen gezeigt hat, dass gewisse Ähnlichkeiten schon auch bestehen, beispielsweise auch im Hinblick auf die Frage nach der ist zum einen fachlichen Qualifikation derjenigen, die zumindest die Todesbescheinigung letztlich ausfüllen, dass ja zum anderen auch sich so zumindest Anzeichen dafür ergeben, dass ja gewisse Ärzte, also wirklich nur einige wenige, und das war was, was die Münchner eben auch herausgefunden haben in ihrer Auswertung, ja, dass es ganz wenige gibt, die aber in einem großen Stil, sage ich jetzt mal, in diesem Setting der assistierten Suizide Leichenschauen machen, wo man auch so ein bisschen ja hinterfragen könnte, ja, ist da alles letztlich auch mit rechten Dingen zugegangen, aber es gibt eben da keine Instanz, die das letztlich überprüft, und da haben sich schon zumindest bei dem, was wir bisher gesehen haben, bei den Fällen, die wir betrachtet haben, schon auch gewisse Parallelen gezeigt.
Eine Parallele, auf die ich eingehen würde, also das eine ist die Leichenschau, insbesondere wieder mit der Durchführung, aber auch die Begutachtung. Also welcher Arzt, Ärztin entscheidet oder schreibt dieses Gutachten oder beurteilt das, da zeigen sich doch erhebliche Fragezeichen teils und vor allem auch die Frage, welche Qualifikation weist die Person auf? Es ist schwierig, ohne Rahmen zu sagen, was ist notwendig. Aber wir sehen da, dass es immer wieder Ärztinnen und Ärzte gibt, die zumindest von allem, was man weiß und herausfinden kann, in ihrem sonstigen Berufsalltag sehr wenig mit umfassender Patientenkommunikation zu tun haben, mit umfassender Einschätzung von Behandlungsoptionen, von vielleicht auch einem Sterbewunsch, von psychischen Ausnahmesituationen.
Das müssen wir, glaube ich, jetzt genau für unsere Zuhörer erklären. Wenig Patientenkommunikation. Was für Ärzte sind das? Also ich stelle mir jetzt die Radiologen vor, die nur hinter ihren Bildschirmen sitzen und Röntgenbilder angucken und kaum mit dem Patienten sprechen.
Oder Ärztinnen und Ärzte, die gar nicht am Patienten arbeiten seit vielen Jahren. Also wir sehen natürlich nicht, ob was die sonst noch so behandeln, aber wo man von dem, was im Rahmen der Studie einsehbar und herausfindbar ist, doch erstmal einen klaren Anschein bekommt, dass das Menschen sind, die zumindest in Teilen Ärztinnen und Ärzte sind, die ansonsten in ihrem beruflichen Alltag gar keinen Patientenkontakt haben oder nur Patientenkontakt, ohne dass es um schwierige und schwerwiegende Themen, Therapieentscheidungen und so geht.
Okay, ja. Ich habe das neulich zufällig auch gerade in einem Podcast gehört. Da war jemand als Sterbehelfer und auch der das Gutachten gemacht hat vorher, und der Sterbewillige hat über Schlafstörungen gesprochen, und die Angehörigen sagen dann später, ja, der hat eigentlich eine Abhängigkeit gehabt von den Schlafmitteln und deshalb auch so Stimmungsschwankungen gehabt. Aber das hat der Sterbehelfer dann gar nicht weiter erfragt, ja, wie denn seine Schlafstörungen behandelt werden, was er denn tun würde, oder aufs Hilfeangebote hingewiesen. Ist sicherlich nachher von den Angehörigen schwierig zu beurteilen, aber es, ja, dachte ich auch, schade. Schlafstörungen behandelt auch nicht jeder. Ja, wäre gut, wenn da fachliche Kompetenz stärker beteiligt würde.
Ja, wir kommen schon zu unserer ersten Rubrik in dieser Folge.
Halbzeitcheck.
Und die Frage an dich, Peter-Jan: Was motiviert dich in der Suizidprävention?
Etwas einschränkend natürlich, wir mit der Forschungsarbeit, die wir machen, machen wir eine mittelbare Suizidprävention. Also wir erheben Daten und möchten mit den Forschungsergebnissen sowohl die assistierten Suizide als auch Suizide generell eine Datengrundlage schaffen, auf der fundierte Entscheidungen gefällt werden können. Eben zum Beispiel auch zusammen mit dem Gesundheitsamt oder auch der Polizei in Frankfurt. Insbesondere die assistierten Suizide interessieren mich, weil es natürlich mein juristisches Interesse hier in einem ganz großen Spannungsfeld ist zwischen den tatsächlichen Durchführungen und der Möglichkeit, wie kann man das besser machen, wie kann man diesen Grundgedanken, der durchaus positiv zu sehen ist, den das Verfassungsgericht gewählt hat. Wie kann man das tatsächlich auch menschenwürdig und vernünftig ausgestalten und da einen Beitrag zu leisten, ist das, was mich am meisten motiviert.
Okay, Sarah, was würdest du sagen? Was wünschst du dir zur Suizidprävention?
Ja, also ich denke, zum einen ist es ein wichtiger Schritt, dieses Thema zu enttabuisieren, weil ich denke schon, dass die Gesellschaft in diesem Themenbereich schon gewisse Fortschritte gemacht hat, dass aber dennoch das Thema Suizid, Suizidwunsch, Sterbewunsch immer noch ein Thema ist, was ja bei ganz vielen irgendwie auf Widerstand stößt, Hilflosigkeitsgefühle gerade auch bei Angehörigen auslöst, und dass ja man im Endeffekt letztlich das irgendwo ein Stück weit zulässt, dass es das gibt und eben auch sich mit der Frage beschäftigt, wie kann man das letztlich, ja, wie kann man damit umgehen als Gesellschaft, jeder Einzelne und auch diejenigen, die letztlich auch mit ja, Menschen zu tun haben, die einen Sterbewunsch äußern, wie kann man da letztlich drauf eingehen, wie kann man menschenwürdig drauf eingehen, ja, und das, da ist, wie der Peter Jan schon gesagt hat, ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir erstmal Zahlen brauchen. Wenn wir diskutieren wollen, braucht es Zahlen. Und es ist so, dass mich schon erstaunt hat, muss ich sagen, dass gerade auch auf die deutschlandweite Betrachtung gesehen, dass da die Münchner bisher die einzigen waren, die letztlich da valide Daten zu veröffentlicht haben. Und ich sage mal, wir sind jetzt auch schon eine ganze Weile dran. Die Auswertung läuft, weil man braucht ja auch einen gewissen Zeitraum, gerade in der Wissenschaft, wenn man auch gewisse Trends etc. irgendwo herausfinden will. Aber da letztlich eben diese Datengrundlage zu schaffen, um dann in den gesellschaftlichen Diskurs gehen zu können, das ist das, was, denke ich, ein ganz wesentlicher Aspekt ist. Aber eben auch ja die Frage, wie geht jeder Einzelne um und dieses Thema letztlich ja ein Stück weit zuzulassen als in Anführungszeichen normaler Teil des menschlichen Wesens.
Und hast du Ideen, du hast gesagt, oh, man sollte Suizidprävention in die Gesellschaft bringen. Was hättest du da für Ideen? Oder diese Tabus anzusprechen? Hast du da konkrete Vorschläge? Oder?
Also es ist so, dass das natürlich ein sehr, sehr individuelles Thema ist. Es braucht zum einen eine gewisse Offenheit. Also ich sage mal, der Tod generell, ich denke, das könnt ihr beide auch bestätigen, wie aus unserer Arbeit sowieso auch, dass der Tod generell ein Tabuthema ist, gerade auch in der Medizin, wo der Tod was ist, was man mit aller Kraft irgendwie verhindern will, ja, und gar nicht so sehr in den Fokus rückt, dass es ja in Ordnung ist, sterben zu wollen und sterben zu können. Ja, dass das für viele Menschen auch ein Privileg ist. Und da muss jeder Einzelne bei sich anfangen, denke ich. Und ich sage mal, diejenigen, die wie wir jetzt auch beruflich damit zu tun haben, ja, letztlich da auch einen, ich sage mal, ungezwungenen Umgang mitzufinden. Und die Zusammenarbeit auch mit dem Gesundheitsamt hat mir auch nochmal gezeigt, ne, wie wichtig da auch unsere Erkenntnisse sind für die unmittelbare Arbeit auch in der Suizidprävention. Zum Beispiel jetzt im Rahmen der großen Suizidstudie, die wir gemeinsam mit der Polizei und den psychiatrischen Kliniken etc. gemacht haben vor ein paar Jahren, ja, dass das wirklich eine wirklich sehr, sehr gute Sache war, um Zahlen zu liefern, um letztlich zu untersuchen, wie wirkt sich da die eine oder die andere Maßnahme aus. Und deswegen ja, muss man bei sich selbst anfangen und das Thema Tod zulassen können und da auch letztlich im ja, familiären Kontext, Freundesbekanntenkreis, da auch dieses Thema nicht totschweigen, sondern offen darüber reden.
Also das wäre jetzt der praktische Impuls für die Angehörigen oder für alle unsere Zuhörenden. Sprecht mit euren Angehörigen, sprecht mit euren alten Menschen, mit euren Partnern, mit in eurem Sportverein oder Kirchenchor oder wo auch immer. Ja.
Ich würde gerne auch nochmal was anderes eingehen. Ihr habt jetzt ein bisschen, also Peter Jan hat gut eingeordnet, wie es aktuell die Lage in Deutschland aussieht. Und ihr habt aus München und ein bisschen aus Frankfurt berichten können. Mich würde interessieren, welche Kriterien oder was zieht ihr aus den Erkenntnissen für den assistierten Suizid jetzt? Wir haben jetzt kein Gesetz dazu. Was könnten mögliche Anforderungen daran sein, die sichergestellt werden müssten?
Also es ist so, dass, wie ich eingangs eben schon sagte, dass man im Endeffekt Handlungsanweisungen, Leitlinien braucht. Das ist so, dass jetzt ja auch mehrere Leitlinien, ich sag mal, zu diesem Oberthema in Erarbeitung sind. Zum einen zum Thema der Umgang mit assistierten Suiziden generell und auch zum Thema Suizidalität im Allgemeinen. Ja, und da ist es so, dass natürlich irgendwo mehrere Dinge, die jetzt die Münchner eben auch mit ihren Zahlen und die wir jetzt auch dann perspektivisch auch in großen Teilen, denke ich, auch bestätigen werden können, dass wir da letztlich diese Leitplanken brauchen, die zum einen sicherstellen müssen, dass die Betroffenen umfassend beraten wurden über die Alternativen, psychosoziale Beratungsangebote, Palliativmedizin, inwieweit wurden die dort beraten. Das sind Dinge, die auch die München herausgefunden haben, dass es da auch überhaupt keine Dokumentation zu gibt, in welchem Umfang diejenigen darüber beraten wurden beispielsweise. Ja, dass wenn wir über das Thema Dauerhaftigkeit des Sterbewunsches reden, was ist eine angemessene Frist? Gibt es überhaupt? Was legt man da zugrunde und wie bewertet man das in Abhängigkeit auch von der Grunderkrankung, Abhängigkeit von einem Progress einer Erkrankung? Das beispielsweise und eben das ganz große Thema Freiverantwortlichkeit, dass man da eben ja kompetent und qualifiziert Leute den Betroffenen zur Seite stellt und die in die Begutachtung mit einbezieht, die wissen, was sie tun, die wissen, worauf es ankommt.
Also das wären auch Ideen oder Forderungen, die man an den Bundestag weitergeben könnte, dass das dort in ein Gesetz einfließt. Habe ich dich da richtig verstanden?
Genau, also das wären jetzt Dinge, Aspekte, die meines Wissens nach ja auch verschiedene auch Organisationen kritisiert haben, dass das bisher noch nicht erfolgt ist. Ja, dass wir jetzt doch eine relativ lange Zeit seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben, in dem wir uns in einem, ich sag mal, juristischen Vakuum bewegen. Ja, wo auch diejenigen, die damit Umgang haben, oft nicht wissen, was sie tun sollen. Es geht um diejenigen, die den Sterbewunsch haben, aber auch um diejenigen, die damit konfrontiert werden, gefragt werden.
Ich versuche mal, die Debatte im Bundestag zusammenzufassen. Ihr korrigiert mich, wenn ich es falsch sage. Es gab im Bundestag lange Diskussionen. Es gab zuerst 3 Gesetzentwürfe, die dann später nur noch 2 waren. Und beide haben im Sommer vor 2 Jahren, also Sommer 2023, keine Mehrheit erhalten. Aber es gab eine klare Mehrheit, als haben eigentlich alle Bundestagsabgeordnete dafür gestimmt, dass es ein Suizidpräventionsgesetz gibt. Das gibt es leider auch immer noch nicht. Wird zwar im Moment erarbeitet und im Bundestag, wir müssen jetzt sagen, wir sind Sommer 2025, wird wohl daran gearbeitet, ein Gesetz zum assistierten Suizid vorzubereiten. Aber da weiß ich zumindest relativ wenig. Ich weiß nicht, wisst ihr was oder was würdet ihr den Bundestagsabgeordneten mitgeben, falls sie unseren Podcast hören?
Also mir ist auch nicht kein anderer aktueller Stand bekannt. Das große Problem war, dass es für Gesetzesentwürfe keine Mehrheit gab. Was ich mitgeben würde, ist einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der dennoch viel Freiheit für den Einzelfall übrig lässt, der aber gewisse essentielle Voraussetzungen vorgibt. Mhm. Und dann das Weitere auch als Appell an die Medizin, die genauen Anweisungen oder genaue Standards, wie Freiverantwortlichkeit festzustellen ist, dann schon dem medizinisch-wissenschaftlichen Prozess zu überlassen, so wie wir das eigentlich an vielen Stellen haben. Denn ich glaube, der Gesetzgeber tut sich schwer damit, dann wieder fachlich-medizinisch zu sagen, wie können wir das operationalisieren? Also wie können wir eine gewisse Vergleichbarkeit herstellen bei den verschiedenen Fällen? Wie können wir da einen Standard herstellen der Begutachtung? Das sind medizinische Fachfragen, das würde ich der Medizin überlassen. Mhm. Aber dass zum Beispiel die Begutachtung von einer anderen Person erfolgen muss als die Durchführung.
Das also ein Vier-Augen-Prinzip,
auf jeden Fall.
Das sollte im Gesetz sein.
Das sollte auf jeden Fall im Gesetz sein. Dass dann zum Beispiel auch eine ärztliche Pflicht, im Moment ist es ja so, es ist ja nicht der ärztlich assistierte Suizid nur straffrei, sondern generell der assistierte Suizid. Oder eine Debatte darüber, inwiefern man nicht ärztliche assistierte Suizide möchte oder nicht. Mhm. Das ist nämlich auch ein Bereich, der oftmals runterfällt, dass es auch Sterbehilfeorganisationen oder Einrichtungen gibt, die gar nicht unter ärztlicher, also mit Durchführung mit einem Arzt das Ganze machen, sondern auch mit anderen Personen. Mhm. Dass es da Standardisierungen, also klare Vorgaben gibt, wenn man sowas anbietet, welche Fachqualifikationen müssen die Personen haben. Dennoch, und das ist mir auch wichtig zu sagen, ich möchte es nicht überregulieren, damit dann am Ende, und das hat das Verfassungsgericht ja auch klar gesagt, der Zugang wieder unmöglich gemacht wird. Mhm. Also es muss am Ende eine Qualitätssicherung geben, die aber nicht den Zugang und damit die Ausübung der eigenen Freiheit auf selbstbestimmtes Sterben so sehr einschränkt, dass es dann nur wieder ganz wenigen Menschen zugänglich ist.
Mhm. Hättest du noch Ergänzungen?
Also im Wesentlichen hat Peter Jan das schon gesagt, aber ich denke, dass eben auch ein wichtiger Punkt ist, jetzt weniger an die Gesetzgeber, sondern mehr an diejenigen, die jetzt, sagen wir, mit Hochdruck an den Leitlinien sitzen und arbeiten, dass man da letztlich eben auch guckt, was sind Dinge oder ja, wo sich die Mediziner auch überlegen müssen, was sind Dinge, die wir eigentlich selber regulieren wollen und was sind Dinge, die wir uns vom Gesetzgeber wünschen. Ja, wo ist da die Grenze zu ziehen, ja, zwischen den ganz konkreten der Ausgestaltung der Handlung und zwischen den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und ich denke, das ist was, ja, wo sich die Mediziner auch mit beschäftigen müssen und zwar schon parallel zum Prozess der Gesetzgebung an sich, weil das Ganze sich ja auch irgendwo ein Stück weit gegenseitig bedingt.
Und ein kurzer dritter Punkt, der, glaube ich, auch noch wichtig ist, ist, die Justiz braucht ja auch was, womit sie arbeiten kann. Und wenn es medizinische Leitlinien gibt und einen gewissen Fachstandard, ist es auch für die Justiz einfacher zu sagen, das sind die Fälle, wo wir ein Todesermittlungsverfahren einstellen können, das passt. Und das sind die Fälle, da möchten wir schauen, ob es strafrechtliche Verantwortung, also eine Straftat gibt und dann jemand strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden muss, was nämlich für die Justiz aktuell auch sehr schwierig ist, wenn sie nur das Urteil des Verfassungsgerichts zur Hand haben.
Ja, wir werden zum Ende hin immer so ein bisschen praktischer und wir wollen uns heute weniger die Einzelfallebene, sondern so eine breite Ebene mal anschauen auf einer Organisations- oder globalen Ebene. Wie passt Rechtsmedizin und die Suizidprävention vielleicht so ein bisschen zusammen? Ihr habt auch so ein bisschen die Arbeit mit dem Gesundheitsamt schon mal anklingen lassen. Was für Schlussfolgerungen werden da so ein bisschen rausgezogen denn?
Naja, also es ist schon so, dass, ne, wie gesagt, Suizidprävention kann man in einem gewissen Maß zumindest nur dann suffizient betreiben, wenn man eben eine Datengrundlage hat und eben auch weiß, ja, wie sind die Suizide jetzt in einem bestimmten Zeitraum, an einem bestimmten Ort charakterisiert. Und ich sag mal, ganz konkret ist es so, dass wir jetzt auch im Zuge des, großen Suizidprojekts, was wir vor einigen Jahren gemeinsam auch gemacht haben, unter anderem auch mit dem Gesundheitsamt, mit der Polizei, mit den psychiatrischen Kliniken, und dass da beispielsweise, sogenannte Hotspots identifiziert werden konnten, wo klar war, das ist halt ein Ort, da bringen sich besonders viele Leute um im Vergleich jetzt zu anderen Orten, und dass man da beispielsweise auch schon bauliche Maßnahmen auch schon machen konnte, die letztlich dann, wo die Suizidzahlen an diesem Ort schon gesenkt werden konnten beispielsweise. Ne? Oder ja, letztlich auch das Thema generell so in den Mittelpunkt zu rücken und eben auch zu zeigen, Suizide sind ein Thema, das uns alle angeht. Und nur weil wir jetzt, Rechtsmediziner sind, die auch entgegen der allgemeinen Annahme, wir hätten nur mit Verstorbenen zu tun, klar zu verneinen ist. Ja, aber dass wir da letztlich aus den Erfahrungen mit den vollendeten Suiziden heraus auch unsere Schlüsse ziehen können und sagen können, was sind Menschen, die besonders gefährdet sind, wie war die Vorgeschichte beispielsweise, waren das Personen, die sich schon medizinisch vorgestellt haben, aber von Kliniken wieder abgewiesen wurden, sich dann das Leben genommen haben. Also das sind ja schon auch Erkenntnisse, die ja dann für die Praxis, auch für diejenigen, die dann, mit den Personen, mit Patienten zu tun haben, ja ganz, ganz gravierende Konsequenzen haben können. Und da ist die Zusammenarbeit unabdingbar.
Also da höre ich raus, eure Aufarbeitung hilft den anderen Berufsgruppen zu sagen, oh, da läuft was nicht gut. Also wenn ihr dann im Vorfeld mitkriegt, dass im Vorfeld die Person, die sich suizidiert hat, versucht hat, in der Klinik Kontakt aufzunehmen oder mit einem Psychiater, das aber irgendwie nicht geschafft hat und sich dann suizidiert hat, dann kann das Gesundheitswesen daraus lernen, oh, wir müssen die Zugangswege vereinfachen. Kann man das so
kurz beispielsweise, ne? Also ich meine, es sind natürlich viele Einzelfälle, ne? Und man muss auch unterscheiden, wenn es jetzt Fälle waren, die beispielsweise gar nicht obduziert wurden, wo sich dann im Endeffekt nur über den Austausch herausgestellt hat, dass diejenigen in der Klinik vorstellig waren, wo aber im Endeffekt die Polizei im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens keine Kenntnis von hatte, deswegen keine Obduktion angeordnet hat, um, herauszufinden, ob jemand anderes Schuld am Tod desjenigen hatte, ja, denn ob der Suizid hätte verhindert werden können. Ja, dass also da der Zug abgefahren ist, wo sich das im Nachhinein erst rausstellt, aber wo man trotzdem irgendwo sich fragen muss im Sinne der Qualitätssicherung, ohne dass man direkt jemanden Schuldigen benennt, ja, dass man aber da die Schlüsse draus zieht im Sinne der Qualitätssicherung, der Patientenversorgung, Erkennen von Suizidalität etc., ja, dass man da das Ganze dann zurückgibt. Wie das ausgestaltet werden kann, ist natürlich auch in Sachen Datenschutz, kann sich vorstellen, relativ schwierig, aber da gibt es schon Ideen und ich denke, das ist auch was, wo wir weiter dran arbeiten werden.
Jetzt habe ich gehört, Zusammenarbeit mit der Kripo. Eine Gruppe, an die wir jetzt heute noch gar nicht gedacht haben, sind die Angehörigen. Und da kriegt ihr ja vielleicht auch so ein bisschen was mit oder könnt vielleicht auch den Zuhörern das ein bisschen erklären. Wenn sich jemand das Leben genommen hat, dann ist das ja für viele auch ziemlich erschreckend, dass dann die Polizei kommt. Könnt ihr erklären, warum oder was da auch für die Angehörigen auf die nochmal zukommt?
Also es ist so, wenn man, auf jemanden trifft, beispielsweise die Angehörigen kommen nach Hause, finden eben jemanden aus der Familie, der sich dort umgebracht hat, dann ist es so, dass da, wenn die Umstände sehr offensichtlich sind, dort letztlich erstmal der Verdacht auf einen sogenannten nicht natürlichen Tod vorliegt. Also eben, dass ein Einfluss von außen, und außen meint jetzt hier erstmal eine äußere Einwirkung. Ne? Also wenn ich mir selber das Leben nehme, ist es auch eine Einwirkung von außen, die ich zwar selber durchführe, aber trotzdem eine Einwirkung von außen darstellt und jetzt keine innere Erkrankung, wie jetzt ein Krebsleiden beispielsweise oder ein Herzinfarkt, dass das, eine Fallgruppe ist, die immer im Zuge von einem polizeilichen Todesermittlungsverfahren betroffen ist. Das ist automatisch und immer so. Das kann man als Angehöriger auch nicht verhindern, weil das eben von dem Ergebnis der Leichenschau abhängt. Wenn also ein Arzt hinzugezogen wird, der ja immer hinzugezogen werden muss, um den Tod festzustellen und den Leichenschauschein oder die Todesbescheinigung auszustellen, dass da letztlich klar sein muss, da guckt die Polizei immer mit drauf. Ja, wenn es sehr offensichtlich ist, wenn es sich als offensichtlicher Suizid schon in der ersten Einschätzung darstellt. Ne? Und dass es dann eben auch sein kann, je nachdem, was die Ermittlungen ergeben, dass dann auch unter Umständen Obduktion angeordnet wird. Mhm. Also nicht jeder Suizid wird automatisch obduziert, das nicht. Aber es kann eben sein. Aber auch da ist es so, dass wenn Angehörige, dass es da wichtig ist, dass die Polizei mit den Angehörigen auch vor Ort schon redet und denen das erklärt, was unserer Erfahrung nach sehr gut funktioniert und eben dann auch unter Umständen, je nach, ich sag mal, Verfassung der einzelnen anwesenden Familienangehörigen vor Ort, auch Unterstützungsangebote hinzuziehen kann. Ja, also Kriseninterventionsteams, Seelsorger etc., die man dann eben auch auf Wunsch oder wenn man es selber von der Einschätzung her so sieht, dann auch hinzuziehen kann zur Unterstützung.
Genau, du hattest es jetzt schon angesprochen, für die An- und Zugehörigen und die Hinterbliebenen, für die das ja ein unfassbar gravierendes Ereignis ist einfach, da gibt es eine Hilfe. Du hast uns das Hilfsangebot der Folge jetzt mitgebracht.
Hilfsangebote der Folge.
Was machen die Kriseninterventionsteams?
Ja, die Kriseninterventionsteams sind im Endeffekt, ich sag mal, es ist Teil eines Systems, letztlich das Unterstützungsangebote in diesen Ausnahmesituationen. Es sind jetzt nicht nur die Suizide, sondern generell auch bei Katastrophenfällen beispielsweise. Genau, aber dass die letztlich ja, ausgebildete Helfer haben, die dann sehr zügig hinzukommen und letztlich dann auch die Zeit mitbringen und ich sag mal auch die psychologische professionellen Umgang einfach beherrschen, mit Menschen in Kontakt zu gehen, die letztlich sich gerade in dieser akuten ja, psychischen Ausnahmesituation befinden. Und dass das etwas ist, was man ja zum einen proaktiv auch, ich sag mal, wo man den Wunsch äußern kann, wo aber eben auch unserer Erfahrung nach auch sowohl Rettungsleitstellen oder der Rettungsdienst als auch die Polizei, wenn die im Prinzip direkt vor Ort sind, dann auch da diese Unterstützung beiziehen können.
Wie findet man die am einfachsten? Wie kann man die erreichen? Also wenn man als Nachbar mitkriegt, oh, da war heute Morgen die Polizei bei meinem Nachbarin und die hat erstmal gesagt, ihr geht's gut und sie braucht keine Hilfe. Jetzt hat das doch nicht so gut geklappt und ich merke, am Nachmittag ist die am Boden zerstört.
Ich würde sagen, das Einfachste ist tatsächlich, das auch als Notfall aufzufassen und es ist gerechtfertigt, da auch dann bei der Leitstelle sich vermitteln zu lassen. Also man kann natürlich die Telefonnummer der Leitstelle raussuchen, der Rettungsleitstelle, dass man nicht in der 110 oder 112 Warteschleife landet. Wenn man das aber nicht hinbekommt und nicht weiß, finde ich es auch gerechtfertigt zu sagen, das ist ein medizinischer Notfall. Ich wähle die 112 und schildere einfach klar, ich brauche jetzt keinen Rettungswagen, aber hier war heute Morgen jemand. Und wo muss ich mich jetzt hinwenden, damit ich weiterkomme? Weil die sind die, die für jeden Landkreis, für jeden Ort in Deutschland wissen, welches Kriseninterventionsteam wie alarmiert werden muss. Das ist nämlich von Ort zu Ort unterschiedlich, aber die Rettungsleitstellen sind da der richtige Ansprechpartner.
Okay.
Ansonsten natürlich das Internet, Landkreis und sowas eintippen, findet man auch was. Aber wer überfordert ist mit der Situation, darf da auch die 112 wählen und schildert dann in Ruhe, was vorliegt.
Ja, vielen Dank. Schreiben wir auch in die Shownotes.
Wir kommen schon zum Ende der Folge. Wir fragen unsere Gäste immer am Schluss, wie entspannt oder genießt ihr heute noch? Vielleicht, Peter Jan, was machst du heute noch zur Entspannung?
Ich fahre gern viel Fahrrad und mag es, dass der Heimweg inzwischen wieder durch die Felder und Wiesen geht, wie mein Schulweg schon immer. Und entspanne auf der Viertelstunde durch die hessische Bergstraße entlang der Felder und Wiesen, die jetzt frisch nach dem Regen wieder duften.
Ja, da würde ich fast am liebsten mitfahren. Sarah, was gibt es bei dir, was du vielleicht genießt, wie du entspannen kannst?
Also ein sehr gutes Buch, nehme ich schon mal ganz gerne zur Hand, wo man sich dann rein vertiefen kann. Ja, oder auch einfach gute Musik mit einem Glas Rotwein und einem Stück Schokolade ist was, wo ich auch sehr gut entspannen kann.
Okay, dann danken wir euch ganz herzlich. Wir wünschen euch gute Entspannung, viel Genuss bei dem, was ihr tut. Dankeschön, dass ihr da wart. Danke, Philipp.
Ja, danke euch nochmal für den Austausch. War super lehrreich und ich freue mich auf die kommende Folge mit dir, Oliver.
Danke,
ich auch. Euch beiden.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir möchten wissen, wie unser Podcast Lebensmüde – Gespräche über Suizid und Todeswünsche ankommt. Daher bitten wir euch um eine Beteiligung an unserer anonymen Umfrage unter podcast.würdezentrum.de. Und Würdezentrum schreibt ihr natürlich mit UE. In der Beschreibung findest du dann Hilfsangebote. Ein bekanntes ist zum Beispiel die Telefonseelsorge, erreichbar unter telefonseelsorge.de, telefonisch, online oder auch per Chat. Du möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann abonniere doch den Kanal und empfiehl unseren Podcast gerne weiter. Lebensmüde – Gespräche über Suizid und Todeswünsche findest du auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Im Würdezentrum bieten wir Schulungen und Seminare für Gesundheitsprofis und auch Laien an. Wir bieten aber keine individuelle Beratung oder Behandlung an. Lebensmüde – Gespräche über Suizid und Todeswünsche, ein Podcast des Würdezentrums. Zahlreiche Menschen haben uns begleitet und unterstützt. Unser besonderer Dank gilt, neben unseren Gästen, dem Gesundheitsamt Frankfurt sowie dem Magistrat der Stadt Frankfurt.